Die Presse.
In Österreich kommen immer weniger Kinder zur Welt. Die sogenannte Fertilitätsrate, also die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau, liegt mit 1,29 so niedrig wie nie zuvor. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Die Folgen sinkender Geburtenraten, die bereiten Österreichs Politik Sorgen. Wie ist es um unseren Wohlstand, unser Pensionssystem, unsere Innovationskraft bestellt? Und was passiert, wenn immer weniger junge Menschen die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten? Ich habe mit Wolfgang Lutz, Demograf am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse IASA, darüber gesprochen, wie viel Kopfzerbrechen uns diese Statistik tatsächlich bereiten sollte und welche politischen Hebel es gibt, Wohlstandsverlust vorzubeugen. Guten Tag, Herr Lutz.
Guten Tag.
Herr Lutz, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe ein sicheres Arbeitsverhältnis, eine stabile Partnerschaft. Ich bin gesund. Würden Sie mir empfehlen, ein Kind zu bekommen?
Ja, das liegt ganz an Ihnen. Es ist schon, also empirische Studien zeigen, dass die meisten jungen Paare sich Kinder wünschen. Aber es gibt immer individuelle Bedingungen. Manche Leute wollen das von vornherein nicht. Andere sagen, die wollen es ein bisschen hinausschieben und später an Kinder denken. Also das ist wirklich eine zutiefst persönliche Entscheidung, ob man ein Kind haben will oder nicht.
Um diese persönlichen Entscheidungen soll es aber heute gar nicht gehen, sondern eher um das größere Ganze. 1,29 Kinder bekommt eine Frau in Österreich im Durchschnitt laut den aktuellsten Zahlen. Das ist so wenig wie nie zuvor. Worauf führen denn Sie diese Entwicklungen zurück?
Ja, zuerst muss man ein bisschen was sagen zu diesen Kennziffern. Das ist natürlich, die Frauen kriegen ihre Kinder nicht in einem Jahr, sondern über einen Lebenslauf, über mehrere Jahrzehnte hinweg. Und diese Kennzahl, diese sogenannte Gesamtfruchtbarkeitsrate, ist eine künstliche Konstruktion. Man nimmt also, wie viel die altersspezifischen Geburtenraten in einem Jahr, wie hoch die waren, und summiert das ab, als ob das der Lebenslauf einer durchschnittlichen Frau wäre. Aber diese Kennzahlen sind sehr sensitiv und speziell auf das Timing der Geburt. Also wenn auch nur ein Zehntel, also 10% der Frauen sich entscheiden, sie haben ihr Kind lieber nächstes Jahr als dieses Jahr, dann heißt das, dass diese Total Fertility oder Gesamtfruchtbarkeitsrate plötzlich 10% tiefer ist in dem einen Jahr und gleichzeitig auch das durchschnittliche Gebäralter nur um ein Zehnteljahr ansteigt, weil sozusagen das eine Zehntel das dann ein Jahr später hat. Also es sind ganz geringe Schwankungen im mittleren Gebäralter, führen zu starken Schwankungen bei dieser Geburtenrate. Der viel sichere und aussagestärkere Indikator ist die sogenannte Kohortengeburtenrate, also tatsächlich echte Lebensläufe, die Frauen, die jetzt, was ich, im Jahr 1990 geboren sind oder 1995 und so, wie viele Kinder haben die bisher? Der Nachteil davon ist, dass man schon warten muss, bis diese Alterskohorte ja zumindest 45 Jahre alt ist, wenn also die Fertilität im Wesentlichen abgeschlossen ist. Und das ist man sozusagen oft, will man nicht zu lange warten, sondern man will rezentere, aktuellere Daten haben. Und deshalb hat man diese synthetischen Kohorten, also diese künstliche Ziffer gewählt. Man muss das sagen, weil man die kurzfristigen jährlichen Schwankungen eben nicht überinterpretieren darf. Die Kohortenfertilität liegt in Österreich schon noch deutlich darüber, so bei ungefähr 1,5 Kindern pro Frau.
Dennoch, gerade wenn Sie sagen, eine kurzfristige Verschiebung vielleicht nach hinten, da sind ja dann auch wenn es da Entwicklungen gibt, irgendwann biologische Grenzen dem Ganzen gesetzt. Und der Langzeittrend ist auch sehr eindeutig.
Ja, ich meine, dass auch die Kohortenfertilitätsraten gehen nach unten. Das ist also fast ein linearer Trend nach unten. Und ja, das ist eindeutig, dass die immer weniger Kinder pro Frau im Durchschnitt auf die Welt kommen. Die Frage der Beurteilung ist eine sehr schwierige, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Zunächst einmal gut ist sicher, dass eben Paare und Frauen selbst entscheiden können, wie viele Kinder sie haben wollen. Früher waren eben sehr viele ungewollte Schwangerschaften dabei. Es waren ja auch sehr starke soziale Normen, was erwartet wurde, wie viele Kinder man haben soll. Und jetzt ist das mehr eine Frage der freien persönlichen Entscheidung, was ja durchaus positiv ist. Das Problem dabei ist eben, dass die, es ist zwar eine private Entscheidung, aber die Konsequenzen betreffen schon auch die gesamte Gesellschaft. Also es ist für den Rest der Gesellschaft nicht ganz gleichgültig, wie viele Kinder auf die Welt kommen, obwohl es meist überbetont wird, diese gesellschaftliche Relevanz.
Weil Sie schon so gut erklärt haben, wie es zu solchen Kennzahlen kommt, wieso wird diese Fertilitätsrate eigentlich immer an Kindern pro Frau gemessen? Also als junge Frau, wenn ich da irgendwie ein bisschen mit einem kritischeren Ohr zuhöre, kommt es mir schon so vor, als wird da meine persönliche Lebensentscheidung irgendwie so in einem Dienste der Allgemeinheit gestellt werden. Ja. Sind die Frauen alleine zuständig fürs Kinderkriegen?
Nein, aber die Statistik ist besser für die Frauen. Es gibt immer eine gewisse Zahl von Geburten, wo der Vater unbekannt ist. Entweder, dass die Frau ihn nicht nennen will oder sie weiß es auch nicht. Es hat schon der alte Römer das Prinzip gehabt, Pater semper incertus. Also vom Vater ist immer ungewiss und bei den Müttern besteht diese Unsicherheit eben nicht. Und das ist sozusagen einer der Gründe. Der andere ist eher statistischer Natur, dass die Zeit, in der Männer Väter werden können, ja deutlich länger ist und deshalb man sozusagen mehr Jahre zusammenfassen muss und es ja ungleich die Verteilung nicht so schön ein regelmäßiges Muster hat, wie es bei den Frauen der Fall ist. Also dieser statistische Grund, aber vor allem auch der rechtliche Grund haben dazu geführt, dass man es in der Regel an den Frauen festmacht.
Jetzt gibt's gemeinhin diesen Marker von 2,1 Kindern pro Frau, die eben ein stabiles Bevölkerungsniveau garantieren sollen. Da ist Migration nicht eingerechnet. Da liegt Österreich deutlich darunter und politisch läuten da immer so die Alarmglocken. Stichwort Pensionssystem, Stichwort Arbeitskräfte. Zu Recht?
Nein, also diese 2,1 oder genauer gesagt ist es auch bei uns eher 2,04, weil die Kindersterblichkeit sehr niedrig ist. Also dieses Zehntelkind ist sozusagen, da ist die Kindersterblichkeit mit eingerechnet. Und in einem afrikanischen Land, wo die Kindersterblichkeit sehr hoch ist, wären es eher 2,4. Dieses sogenannte Bestanderhaltungsniveau ist eine sehr abstrakte Größe, die, ich sage es manchmal, ein Virus, der aus dem Labor der technischen Demografen herausgekommen ist und die Köpfe der Politiker und andere Leute infiziert hat, weil sie eigentlich keine sinnvolle Bezugsgröße ist. Das ist wirklich nur in dem hypothetischen Fall, dass die Sterblichkeit sich nicht verändert, also dass die Lebenserwartung nicht weiter ansteigt, dass es keine Migration gibt, was ja auch in den meisten Gesellschaften nicht der Fall ist, und auch, dass die Altersstruktur ganz gleichmäßig ist. Nur dann ist es so, dass diese 2,04 bei uns oder 2,05, je nachdem, langfristig eine stabile Bevölkerungszahl ergeben. Aber die Frage ist, ist das überhaupt erstrebenswert? Warum wollen wir eine stabile Bevölkerungszahl? In den letzten Jahrzehnten ist die Bevölkerung der Welt sehr stark gewachsen, aber auch die Bevölkerung Österreichs ist gewachsen und in den meisten Ländern hatten wir ein Wachstum zu verzeichnen und jetzt beginnen einige Länder eben zu schrumpfen und das ist an und für sich ein natürlicher Prozess, wo es keinen Grund gibt, in Panik auszubrechen.
Trotzdem blicken wir oft in Gesellschaften, die diese Probleme schon etwas früher haben oder hatten, beispielsweise Japan oder Korea oder so, oft als sehr abschreckendes Beispiel. Das geht hin von sowas wie einer fehlenden wirtschaftlichen Innovationskraft bis hin zu so einem wahrgenommenen, traurigeren Straßenbild. Ist da gar nichts dran an diesen Sorgen?
Eigentlich nicht. Also es kommt nicht darauf an, so in erster Linie, wie alt die Menschen sind, sondern wie innovativ sie sind, auch wie viel Bildung sie haben, wie viel Wissen sie haben, wie viel Kreativität sie haben. Und das ist zum Teil eben eine Konsequenz der Investition in der frühen Kindheit, wie viel man in Menschen investiert und auch in die Schulbildung und andere Charaktereigenschaften, die Innovation fördern. Das ist viel wesentlicher, als ob man jetzt 50, 60 oder 65 oder 70 Jahre alt ist. Und gerade Japan wurde immer als Schreckbeispiel genannt, aber im Prinzip läuft es ja wunderbar. Also Japan hat die längste Lebenserwartung der Welt, auch die Lebensqualität, viele Indikatoren. Steht Japan ganz toll da und auch die Innovation, die Patente. Ich meine, schauen wir uns junge Gesellschaften in Afrika an, zum Beispiel Nigeria, das am schnellsten wachsende große Land, da werden fast keine Patente registriert, werden in Japan sehr, sehr viele. Also es ist wirklich nicht die Altersstruktur und ob sie wachsen oder nicht, dass das Entscheidende ist für das wirtschaftliche Wohlergehen, aber auch für das allgemeine soziale Wohlergehen. Ich halte hier Japan gerade für ein gutes, positives Beispiel.
In Österreich ist es aber trotzdem so, dass die Menschen weniger Kinder bekommen, als sie sich eigentlich wünschen. Ist nicht das auch problematisch? Also ist es nicht vielleicht auch Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Realisierung des gewünschten Lebensmodells möglich macht?
Ja, auch dieses ist manchmal ein bisschen irreführend zu vergleichen. Natürlich wünschen wir uns alle möglichen Dinge. Wenn man die Leute fragt, sozusagen, wie viele Tage eines Karibikurlaubs wünschen sie sich pro Jahr, dann sagen sie auch, ja, was ist, 2 Wochen oder 3 Wochen oder noch mehr. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Staat da jetzt einspringen soll, um das den Menschen zu ermöglichen, so viel Karibikurlaub zu haben. Und ähnlich ist es eben so auch mit dem Kinderwunsch, da gibt es verschiedene Maßnahmen, man sagt, die insgesamt die ideale Kinderzahl und dann gibt es die realistisch erwartete Kinderzahl, die dann in der Regel unter dem Ideal liegt, weil man eben auch andere Ziele hat. Man will gleichzeitig die Freiheit genießen, man will ohne Kinder unbeschwert reisen und andere Dinge machen. Und es ist also sozusagen, wenn ein Ideal geäußert wird, heißt es nicht automatisch, dass man dieses Ideal auch durchführen kann, weil es immer im Wettstreit mit anderen Wünschen und Idealen steht. Also man könnte so sagen, ja, die Menschen wünschen sich so viele Kinder, kriegen nicht genug. Das ist nur, wenn es sozusagen eine Externalität, sagen die Ökonomen, also wenn es einen starken Grund gibt, dass die Gesellschaft es will, dass mehr Kinder auf die Welt kommen, dann kann auch da natürlich finanziell und in anderen Weisen nachgeholfen werden, dass dieser im Prinzip vorhandene, latent vorhandene Kinderwunsch besser realisiert wird. Aber auch da ist eine Frage, ist das tatsächlich auch ein Staatswunsch und ein Wunsch für den Rest der Gesellschaft, hier zu schauen, dass die Leute mehr Kinder kriegen? Und da ist eben letztlich die Frage, ist, welches Niveau der Geburtenrate ist das, was am erstrebenswertesten aus gesellschaftlicher Perspektive ist. Und da haben wir so viele Simulationen und Berechnungen durchgeführt und auch andere Gruppen, auch wo so die altersspezifischen Profile der Kosten von Kindern und dann das, wie viel die Erwachsenen dann einzahlen im System und dann wieder die Kosten der älteren Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, versuchen zu vergleichen. Und es zeigt sich also, dass die optimale Geburtenrate auch aus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht unter diesen 2,1 liegt. Irgendwie ja um die 1,5 vielleicht, aber es ist ein relativ breites Optimum. Also auch 1,3 ist kein Problem, wie auch 1,8 nicht so sehr ein Problem ist. Ein Problem wird es dann, wenn es auf 1 oder unter 1 geht, dann sind einfach die Diskontinuitäten zu groß. Aber wenn man vor allem, wenn man auch nicht nur die sogenannte Altersbelastungsquote, also wie viele Leute in der Altersgruppe zwischen 15 und 65 sind, darf in Bezug zu denen über 65 und unter 15, wenn man auch die Bildung mit hineinrechnet, die unterschiedliche Produktivität oder die unterschiedliche Erwerbsbeteiligung, das sind ja alles Dinge, die sehr wichtig sind für die wirtschaftlichen Aspekte, ja, dann kommt es durchaus als optimal raus, dass man etwas weniger Kinder hat und dann aber mehr Mittel, mehr Geld, mehr Zeit auch in jedes einzelne Kind investieren kann, die dann umso produktiver wieder sind. Und wir haben ja in Österreich, wie in vielen anderen europäischen Ländern, Kinder, Jugendliche, die eben, wie jetzt die PISA-Studie zum Beispiel zeigen, fast mehr als ein Viertel nicht sinnerfassend lesen können. Scheint es mir sinnvoller, in diese jungen Menschen zu investieren, dass sie sozusagen aktivere Mitglieder der Gesellschaft werden, auch noch produktiver etwas beitragen können zur Gesellschaft, als zu schauen, dass jetzt noch mehr Kinder, noch mehr Köpfe auf die Welt kommen. Ich fasse es manchmal unter dem Schlagwort zusammen, es kommt nicht so sehr auf die Zahl der Köpfe an, sondern was in den Köpfen ist.
Mhm. Da möchte ich gleich auch was weiter eingehen, weil es ist ja auch aus der Statistik klar herauslesbar, dass beispielsweise in Wien die Fertilitätsrate deutlich höher ist, dass das dort auch auf Menschen zurückzuführen ist, die zugewandert sind. Und diese Zuwanderung ist eigentlich im Diskurs oft ein Feindbild, wenn sie eigentlich ein vermeintliches Problem lösen könnte.
Ja, die Tatsache, dass Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen, auch unterschiedliche Kinderwünsche haben und unterschiedlich auch Familienbilder haben, das ist eine bekannte Tatsache. Wir sehen es ja überhaupt im globalen Blick, dass, was wir die demografische Transition nennen, oder den demografischen Übergang, wo also zuerst die Sterberaten sinken und dann die Geburtenraten sinken. Es ist ein Prozess, der in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Eine der entscheidendsten Determinanten, also der Bestimmungsgründe, wie weit ein Land oder eine Gesellschaft hier fortgeschritten ist, ist die Bildung, insbesondere die Bildung der Frauen. Wir sehen das zum Beispiel ganz klar auch aus, wie Österreich Gastarbeiter aus der Türkei in den 60er und 70er Jahren angeheuert hat. Da hat man speziell abgezielt auf die am wenigsten gebildeten, die Analphabeten aus dem Hochland von Anatolien, die auch ihre Bräute dann mitgebracht haben, die in der Regel auch Analphabetinnen waren und die natürlich sozusagen in der sozialen Entwicklung, auch in der demografischen Entwicklung einige Jahrzehnte hinter der Entwicklung, wie wir sie in Westeuropa hatten. Die hatten ein altmodischeres, in Anführungszeichen, Familienbild, wo natürlich auch mehr Kinder dazugehört haben. Und ähnlich ist es auch mit Leuten, die aus dem arabischen Raum zu uns kommen, in der Flüchtlingswelle aus Syrien oder Afghanistan überhaupt ganz weit zurück in der Entwicklung, wo der Großteil wirklich ganz wenig Bildung beziehungsweise gar keine Bildung hat. Die haben natürlich auch sozusagen gesellschaftliche Vorstellungen, die dem entsprechen, was bei uns vielleicht vor 80 oder 100 Jahren der Fall war. Also wir haben ja diese Entwicklung auch durchgemacht. Wir hatten ja früher auch hohe Kinderzahlen. Wir hatten früher auch die Hausfrauenrolle oder die Frauen, die nicht emanzipiert gleichgestellt waren mit den Männern. Das sind alles eher jüngere Entwicklungen und in den Kulturen, wo manche der Zuwanderer herkommen, braucht das eben noch Zeit. Gleichzeitig sehen wir die Zuwanderer aus Westeuropa oder auch aus Osteuropa zunehmend, die sind in ihren Werten und auch in ihrer Familienstruktur und in der Kinderzahl ganz ähnlich wie die Menschen, die in Österreich auf die Welt gekommen sind.
Sie haben vorhin viele Faktoren aufgezählt, die für wirtschaftlichen Wohlstand einer Gesellschaft wichtig sind. Welche Rolle spielt denn eigentlich Sorgearbeit oder Care-Arbeit in einer entwickelten, reichen Gesellschaft, wie es unsere ist? Also liegt es vielleicht an einer fehlenden Wertschätzung dafür?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und ich meine, früher war die Care-Arbeit, die Sorgearbeit alleine den Familien zugerechnet. Das ist also bis hin auch zur Altenfürsorge, denn auf einem Bauernhof gab es das Ausgedinge, wo die Altbauern dann schon auch von ihren Kindern oder Schwiegerkindern mit versorgt wurden. Auch wirtschaftlich. Es gab ja da keine Pension im modernen Sinn. Und natürlich auch was die Kinderversorgung betraf und die Kranken in der eigenen Familie. Und das zunehmend wurde das in den ausgelagert. Das ist sozusagen auch ein Fortschritt der Sozialsysteme, dass das professionalisiert wurde, ausgelagert wurde. Aber das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Aber wir konnten uns das leisten, weil die Gesellschaft als Ganze reicher geworden ist und es den wirtschaftlichen Aufschwung gab. Aber natürlich ist es noch nicht alles ausgegliedert. Und speziell also die Care-Arbeit für Kinder ist sehr stark noch eine Frage der Familien, der Eltern. Bei den älteren Menschen ist es zum Teil schon mehr ausgelagert oder auch es wird ja finanziell auch als Pflegegeld überwiesen vom Staat. Auch hier gibt es in Europa unterschiedliche Entwicklungsstadien sozusagen, also in Skandinavien, wo ich das System recht gut kenne, weil meine Frau ist Finnin, wir fahren jedes Jahr dorthin und ich habe auch einige Forschungsprojekte dort. Da ist es wirklich also noch viel stärker als bei uns der Staat, der hilft, insbesondere bei der Altenbetreuung, auch zunehmend bei der Kinderbetreuung. Es sind also alle Kinder fast ab einem halben Jahr oder einem Jahr in einer Betreuungseinrichtung, die eben sozusagen auch von der Qualität her sehr hochstehend ist und durchaus ein familiäres Umfeld bieten kann. Und ja, das ist sozusagen die Frage, die in verschiedenen Gesellschaften auch etwas ideologisch diskutiert wird, wie weit gerade die frühkindliche Entwicklung etwas ist, was sozusagen vom Staat übernommen werden soll oder wie weit das eben in der privat in der Familie bleiben soll. Und da gibt es verschiedene Zwischenstufen. Zum Beispiel, was in Finnland extrem positiv und erfolgreich war, ist ein Beratungssystem. Das wurde also schon die Kinder, die früher eben in den Familien ihre frühkindliche Sozialisation erlebt haben, wurden ähnlich wie bei uns der Mutter-Kind-Pass, aber bis zum Schuleintritt in regelmäßigen Visiten, nicht nur ärztlich, sondern eben auch sozialpsychologisch, entwicklungspsychologisch betreut und beraten. Ich habe da eine Hypothese, dass die Tatsache, dass die Finnen so gut in PISA abgeschnitten haben, weniger mit dem Schulsystem zu tun hat, sondern mit dieser aktiven Förderung der frühkindlichen Entwicklung, wo wirklich in allen Gesellschaftsschichten, auch eher den bildungsfernen Schichten, Hilfe geboten wurde, die eben der Förderung der Kinder dienlich war.
Also das Bildungs- und Sozialsystem als Hebel höre ich da ein bisschen heraus. Ich möchte nochmal die internationale Entwicklung in den Blick nehmen. Österreich, wir haben das schon besprochen, ist ja mit dieser Entwicklung gar nicht alleine. Und laut der UN, da wird es rund um 2080 oder in den 2080er Jahren den Turnaround geben, was das Bevölkerungswachstum angeht. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir oft dieses Narrativ, das drohende Narrativ von der Überbevölkerung gehört. Heute hört man manchmal schon die umgekehrte Sorge vom Aussterben der Menschheit. Also ist das vielleicht einfach alles viel zu ideologisch aufgeladen?
Die Bevölkerungsentwicklung geht sehr langsam vonstatten und man spricht von einem Trägheitsmoment. Und es war also schon in den 90er Jahren durchaus absehbar, dass das damals noch sehr schnelle Bevölkerungswachstum zu einem Ende kommt. Es war unsere Gruppe hier in Wien. Wir hatten im Jahr 2001 einen sehr prominenten Artikel in Nature, der weltweit führenden Zeitschrift, mit dem schönen Titel The End of World Population Growth, also das Ende der Weltbevölkerung. Die UNO hat damals noch projiziert, dass es weiter wächst auf 12 oder mehr Milliarden. Inzwischen hat sich die UNO auch unserer Sichtweise angenähert, dass eben der Geburtenrückgang doch schneller vor sich geht und vor allem nicht bei den 2,1 Kindern stoppt. Das war in den Prognosen sehr lange, über Jahrzehnte hinweg war die Annahme, dass die Geburtenrate, wenn sie sinkt, dann irgendwo um die 2 Kinder aufhört zu sinken. Die UNO hat es dann verändert auf 1,8 Kinder oder dann später, nachdem mehr und mehr Länder unter die 1,8 gesunken sind, vielleicht 1,6. Aber inzwischen gehen die Geburtenraten in manchen Ländern ja auch schon unter 1,0 Kinder pro Frau, in Südkorea mit 0,8 oder sogar 0,75. Eine Zeit lang deutlich darunter. Die Frage ist dann natürlich für die Bevölkerungsprojektionen, wie tief wird sie sinken und wird das für alle Länder gelten? Also da sind viele Fragezeichen, was die langfristige, zukünftige Entwicklung betrifft. Aber das Weltbevölkerungswachstum einem Ende entgegengeht. Wir haben selber geschätzt, so um die 2070 wird vielleicht schon ein Gipfel erreicht werden und vielleicht gar nicht die 10 Milliarden Schwelle erreicht werden, sondern vorher wird es abflachen. Zurück zu der Frage, das ist für viele Leute, kommt das als eine neue Einsicht, weil sie immer noch im Ohr haben, diese Warnung vor der Bevölkerungsexplosion oder der Bevölkerungsbombe, wie der Titel eines Buchs von Paul Ehrlich war. Ja, da ist, was wir haben natürlich eine Ungleichheit noch und wir sehen in Afrika, da ist eben dieser Prozess der demografischen Transition doch einige Jahrzehnte später erst oder über ein halbes Jahrhundert später, als er bei uns war. Was heißt, dass die in manchen Ländern in Afrika die Geburtenrate immer noch bei 5 bis 6 Kindern pro Frau liegt und überhaupt die Bevölkerung Afrikas sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch verdoppeln oder mehr als verdoppeln wird. Gleichzeitig, wo es bei uns zu schrumpfen beginnt, und das sind natürlich gewisse Ungleichheiten, was sich natürlich auch auf die Migrationsneigung auswirkt. Also wir müssen uns nur vergegenwärtigen, dass in der Zeit, wo Europa oder auch bei uns in Österreich das Bevölkerungswachstum sehr stark war, das war so um 1900, bis zum Ersten Weltkrieg hin, und das sind ja auch millionenfach die Leute ausgewandert nach Übersee, weil hier eben begrenzte Ressourcen waren, begrenzte Möglichkeiten. Und ähnlich ist natürlich jetzt, wenn in Afrika oder auch in Westasien in manchen Ländern noch ein sehr starkes Bevölkerungswachstum ist, ist da ein Migrationsdruck in gewisser Weise da, ähnlich wie wir es seinerzeit hatten. Also es ist nichts Neues in der Menschheitsgeschichte, sondern es ist einfach die zeitlich versetzte Entwicklung, die hier zu manchen Problemen führt.
Ich möchte noch mal nach Österreich schauen. Ich habe jetzt entnommen, wir müssen uns nicht per se Sorgen machen, wenn die Fertilitätsrate sinkt, was den wirtschaftlichen Wohlstand angeht. Aber gibt es nicht auch andere Auswirkungen, auf die wir bewusst schauen sollten? Also ist es nicht vielleicht auch nicht so günstig für eine Gesellschaft, wenn es einfach verhältnismäßig sehr viel weniger junge Menschen gibt, die beispielsweise an Entscheidungsfindungsprozessen wie Wahlen teilnehmen, die Gesellschaft und auch die Zukunft aktiv mitgestalten, wobei ja sie diejenigen sind, die dann in dieser zukünftigen Gesellschaft leben sollen?
Ja, natürlich ist eine Diversität und auch eine Altersdiversität sowie auch eine Geschlechterdiversität und auch gewisserweise eine ethnische Diversität gut, um sozusagen alle Stimmen entsprechend hören zu können, dass alle Stimmen sich einbringen können in die politischen Entscheidungsmechanismen. Das ist ganz klar. Ob da jetzt gewisse ja, prozentuelle Verringerungen, Veränderungen in den Proportionen wirklich eine große Rolle spielen. Es ist eine andere Frage. Was mehr eine Rolle spielt, ist, wie informiert die Menschen sind. Ich mache mir größere Sorgen darum, dass eben gewisse Teile der Bevölkerung in allen Altersgruppen nicht genug gefördert sind, nicht genug Potenzial haben, nicht genug Bildung bekommen haben, nicht genug Informationen bekommen haben, um aktiv sich in so einen Diskurs mit einzubringen, die eben auch manipulativen Argumenten gegenüber nicht kritisch genug sein können. Und das hängt schon auch mit dem Bildungssystem zusammen. Das hängt, also ich mache mir viel mehr Sorgen drum, um diese ein Viertel oder mehr Personen in Österreich, die nicht sinnerfassend lesen können. Wie sollen die sich produktiv einbringen können in eine Gesellschaft, die zunehmend technisiert ist, die zunehmend eine Wissensgesellschaft ist, wo auch künstliche Intelligenz und alle diese Dinge, die intellektuell noch herausfordernder sind, als es in der Vergangenheit war. Das bereitet mir viel größere Sorgen. Diese Menschen sind nicht nur sozusagen, dass sie sich nicht produktiv einbringen können, sondern oft sind sie dann Sozialfälle, die sozusagen das Sozialsystem belasten. Und da hier korrigieren, schon ganz früh im Leben, in den ersten Lebensjahren einzugreifen, scheint mir eine viel wichtigere Priorität zu sein, als zu schauen, dass mehr Kinder auf die Welt kommen. Also anders ausgedrückt, es kommt darauf an, dass die Kinder, die hier sind, dass man da ordentlich investiert und sich gut um sie kümmert, als zu schauen, dass noch mehr Kinder geboren werden.
Und sehen Sie die Gefahr beispielsweise, dass je weniger wir als Gesellschaft an Kinder gewöhnt sind, unter Anführungszeichen, also sie präsent sind im öffentlichen Leben und einfach zum Alltag dazugehören, dass wir vielleicht auch dann noch kinderfeindlicher werden?
Ja, es ist natürlich immer schön. Kinder sind lebendig, Kinder bringen Schwung in die Bude und es ist immer schön, wenn bei einer Gesellschaft Kinder mit dabei sind. Aber hier sind wir ja, glaube ich, eher kinderfreundlicher geworden. Ich erinnere mich, ich bin im Alter von 10 Jahren erst nach Wien gekommen und da durfte man in der Straßenbahn keinen Mucks machen. Wenn man da irgendein lautes Wort zu seiner Mutter oder seinem Geschwister sagt, haben wir alle gleich böse rübergeschaut und es war also wirklich kein angenehmes Klima für Kinder und heute, da dürfen die Kinder in der Straßenbahn sich aufführen, wie sie wollen und sind viel befreiter alles. Und also in dem Sinne sind wir eigentlich, obwohl wir weniger Kinder haben, viel kinderfreundlicher geworden.
Herr Lutz, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Das war's für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Sissi Rabel, die Sie auf einen Ausflug in den Weltraum mitnimmt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.